Der Predigttext für heute befindet sich unter anderem in 2. Könige 18, die Verse 1 bis 6. Im dritten Jahr Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Mit 25 Jahren wurde er König und er regierte 29 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Abia, eine Tochter Zacharias. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie es sein Vater David getan hatte. Er schaffte die Höhen ab und zerbrach die Steinmale und hieb die Aschera-Standbilder um und zertrümmerte die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatten die Kinder Israels ihr geräuchert und man nannte sie Neshushtan. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda keiner seinesgleichen war, weder nach ihm noch vor ihm. Er hing dem Herrn an, wich nicht von ihm ab und befolgte die Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Väter und Söhne in der Bibel. Heute setzen wir unsere Reihe mit Teil 2 fort. Gestern telefonierte ich mit einem Vater, der berichtete mir von seinem erwachsenen Sohn. Dieser habe ihm neulich einen langen Brief geschrieben und darin habe er ihm persönlichen Respekt bekundet, aber zugleich deutlich gemacht, dass er, der Sohn, den christlichen Glauben des Vaters zutiefst ablehnt. Er verbietet seinem Vater auch, dass dieser dem Sohn des Sohnes etwas über Jesus nahebringt. Der Graben im Hinblick auf den Glauben scheint unüberbrückbar zu sein. Geschiedene Generationen, wie bei Vater Ahas und Sohn Hiskia, deren Lebensgeschichte heute unser Predigttext ist, geschiedene Generationen und von deren Gegensatz war nicht nur ihre Familie betroffen, sondern ein ganzes Volk, eben weil sie die Führer des Volkes waren. Und dann brach gestern noch eine andere Nachricht in den Tag hinein, außer diesem Telefonat, mich schon früher, als ich beim ersten Aufruf der neuen Mails die frische Information über die Gemeinde von John MacArthur in Los Angeles in Kalifornien fanden, das hat dann manche Korrespondenz ausgelöst gestern entgegen. Mancher unseriöser Presseberichte ist die medizinische Situation im Hinblick auf Covid-19 dort in LA sehr ähnlich zu der unseren, also völlig unter Kontrolle. Und die nationale Regierung aus der Hauptstadt drängt auf weitere Öffnungen, aber einzelne Gouverneure und Bundesstaaten versuchen dies zu verhindern. Und so auch der Gouverneur von Kalifornien, der bekanntlich den christlichen Gemeinden gegenüber sehr, sehr kritisch eingestellt ist. Eine aktuelle Verordnung nun verlangt von den Kirchen, und zwar auf unbestimmte Zeit, indefinitely, wie es heißt, ihre realen Treffen weiterhin streng zu begrenzen, einzuschränken oder gar ganz zu suspendieren. Und nun haben Sie dort von L.A. aus einen Brief an die vielen Pastoren im Lande dort und auch international geschickt, mit denen Sie in Verbindung stehen und schreiben dort, unsere Nation hat niemals zuvor einen solchen Versuch der Landesregierung, also des Gouverneurs, erlebt, das gottesdienstliche Leben der Kirche zu kontrollieren, wie das heute in unserem Staat Kalifornien und anderen Teilen des Landes geschieht. In diesen Restriktionen könnte das Potenzial für weitere Anfeindungen liegen, mit denen wir in Zukunft rechnen müssen. Nachdem sich die Grace Community Church, also das ist diese große Gemeinde dort, bislang den Verordnungen gefügt hat und dies für eine überschaubare Klärungsphase mit ihrem Gewissen vereinbaren konnte, sieht sie in dieser massiven Einschränkung der Glaubenspraxis auf unbestimmte Zeit nun eine klare Beschneidung der Glaubensfreiheit, mit der die Exekutive von Kalifornien unzulässig in das Leben hineinregiere. Und nun haben sie eine Verlautbarung herumgeschickt in die Welt, unter dem Titel Christ, not Caesar, is head of the church. Christus, nicht Caesar, ist der Herr der Kirche. Unterzeichnet von den Pastoren und Ältesten dieser Gemeinde. Und wir hoffen, bald eine vollständige deutsche Übersetzung zur Verfügung stellen zu können. Das war in der Kürze der Zeit nicht möglich. Sie werden das dann über meine Homepage wolfgang-nestvogel.de finden. Und dort, ich will nur ganz kurz die Argumentation sagen, die biblische Schöpfungsordnung, sagen Sie dort, unterscheidet eindeutig zwischen den Einrichtungen von Familie, Staat und Kirche. Das ist ganz in den Linien von Luthers Zwei-Reiche-Lehre und Bonhoeffers Mandatenlehre formuliert. Und dann sagen sie weiter dort, Gott hat den weltlichen Herrschern keine Autorität zugestanden über die Lehre, die Praxis oder die sonstige Gestaltung des Gemeindelebens. Das biblische Konzept begrenzt die Autorität jeder dieser Einrichtungen, also von Staat, Kirche und Familie, auf ihr jeweiliges Hoheitsgebiet. Wir, die Pastoren und Ältesten der Grace Community Church, teilen unseren politischen Amtsträgern respektvoll mit, dass sie mit diesen neuerlichen Einschränkungen ihre legitime Entscheidungskompetenz überschritten haben und dass unsere Treue zu Christus es uns verbietet, jenen Beschränkungen zu gehorchen, die sie über unser öffentliches gottesdienstliches Leben verfügt haben. Und dann erklären sie, es gehe hier nicht um die Frage der Unterordnung von christlichen Staatsbürgern unter die Obrigkeit. Das lehrt die Grace Community Church ja beständig, genauso wie wir. Römer 13, 1. Petrus 2, Unterordnung unter die Obrigkeit. Darum geht es hier nicht. Sondern es geht um einen unzulässigen Eingriff des Staates in den Hoheitsbereich der Kirche. Die Autorität über die Gestaltung des gemeindlichen Lebens habe Christus, schreiben sie. Und Christus habe sie nicht in die Hände des Staates gelegt, sondern in die Hände von Hirten und Ältesten. Und deshalb dürften sie als Pastoren und Älteste diese Autorität nicht an weltliche Autoritäten abtreten, denn dann würden sie leugnen, dass Christus allein der Herr der Kirche sei. Allein die Heilige Schrift bestimmt, wie und wem die Kirche zu dienen habe. Um zu tun, was Gott uns aufträgt, brauchen wir keine Erlaubnis des Staates. Mit dieser Argumentation hat etwa auch Bonhoeffer damals angesichts der Nazi-Herrschaft gesagt, dass wir uns als Kirche für die Menschenwürde unserer jüdischen Zeitgenossen einsetzen. Dafür brauchen wir auch keine staatliche Erlaubnis. Dafür gab es eher ein staatliches Verbot. Und weiter. Die Kirche ist per Definition eine Versammlung. Das ist die wörtliche Bedeutung des griechischen Wortes für Kirche, Ekklesia, die Versammlung der Herausgerufenen. Eine sich nicht versammelnde Versammlung aber ist ein Widerspruch in sich selbst. Christen werden deshalb aufgefordert, die Praxis ihrer Gemeinschaft nicht zu vernachlässigen, also ihre Versammlung nicht zu verlassen, Hebräer 10, 25. Und keine irdische Institution hat das Recht, die Versammlung der Gläubigen einzuschränken, zu beschneiden oder gar zu verbieten. Auch das Social Distancing beschädigt auf Dauer die Praktizierung inniger christlicher Gemeinschaft, wie sie uns von Gott geboten ist. Kein anderer als Christus, schreiben sie, dürfe darüber bestimmen, wie die Gemeinde handelt, dort, wo es um den Wesenskern ihres Auftrags geht. Und jetzt angesichts dieser neuen Regelung sei die Situation eingetreten, wo man als Gemeinde den staatlichen Stellen mit dem gebotenen Respekt sagen müsse, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Und dann betonen sie, ja, auch in den zurückliegenden Wochen haben die Gemeindeleitung zu keinem Zeitpunkt ihre Verantwortung für die Gemeinde an den Staat abgetreten, sondern man habe diese Maßnahmen für eine zwischenzeitlich angenommene Sondersituation freiwillig akzeptiert. Aber, Zitat, als der verheerende Lockdown begann, ging man davon aus, dass es sich um eine kurzfristige Notmaßnahme handelte, mit dem Ziel, den Anstieg der Neuinfektionen in Grenzen zu halten, angesichts der damals prognostizierten horrenden Sterberaten. Inzwischen dauern die Restriktionen seit 20 Wochen unvermindert an. Und dabei ist offensichtlich, dass die ursprünglich prognostizierten Todeszahlen falsch waren und das Virus sich als nicht annähernd so gefährlich herausgestellt hat, wie ursprünglich gefürchtet wurde. Es sind bereits rund 40% des Jahres vergangen, in denen sich unsere Kirche nicht auf normale Weise versammeln konnte. Die Möglichkeit der Pastoren, für ihre Herde zu sorgen, wurden massiv eingeschränkt. Und nun, angesichts der Signale von offizieller Seite, wonach die Maßnahmen noch länger in Geltung bleiben sollen, möglicherweise bis in das nächste Jahr und darüber hinaus, sind wir als Kirche Jesu Christi gezwungen, uns zu entscheiden zwischen dem Auftrag unseres Herrn und den Forderungen der Vertreter der Regierung. Und deshalb, weil wir uns der Autorität unseres Herrn Jesus Christus unterordnen, entscheiden wir uns freudig dafür, ihm zu gehorchen. Zitat Ende. Auf die Grace Community Church wird in der ganzen Welt geschaut. Und das, was Sie dort im Gehorsam Ihres Herrn tun, wird sicherlich viele andere ermutigen. Umso dankbarer sind wir in Deutschland für die, verglichen mit weiten Teilen der USA, doch wesentlich größeren Entfaltungsmöglichkeiten der Kirche, die wir inzwischen haben. Und dafür danken wir Gott und damit wollen wir sehr besonnen und behutsam und wachsam umgehen. Dabei dürfen wir jedoch nicht vergessen, dass auch wir noch immer in der Situation sind, dass wichtige Grundrechte nach wie vor nicht wiederhergestellt sind. Und Sie haben das mitbekommen, wir registrieren aufmerksam, wie in bestimmten Medien neue Drohgebärden kolportiert werden, die mit einer sogenannten zweiten Welle drohen. Ab heute Abend finden Sie auf meiner Homepage einen Aufsatz des bekannten Mediziners Dr. Gunther Frank, einfach der Informationen zu dieser Frage gibt, unter dem Titel Bericht zur Corona-Lage am 23.07. Massentests und künstliche Wellen. Sie finden das ab heute Abend dort auf meiner Homepage. Wir müssen auch bei uns, bei aller Dankbarkeit, die Situation weiterhin wachsam verfolgen. Das bedeutet nicht, dass wir in juristischer Hinsicht ständig das Schlimmste befürchten, aber wir dürfen uns bezüglich der Rechtslage auch noch lange nicht in einer falschen Sicherheit wiegen. Und wir müssen bereit sein, auf neue Situationen rechtzeitig zu reagieren. Und dabei dürfen wir uns nicht beklagen als Gemeinde, denn eigentlich ist diese Situation für die Gemeinde Jesu Christi völlig normal. Wir reden nicht von alter Normalität oder neuer Normalität, wir reden von biblischer Normalität. Das ist normal, dieser Wechsel von umkämpften Zeiten und ruhigeren Zeiten. Zeiten, wo wir als Christen einem Trommelfeuer ausgesetzt sind und Zeiten, wo wir als Gemeinde eher mal in Ruhe durchpusten können. Die gesamte Kirchengeschichte lässt sich darstellen als ein großes Wechselbad, wobei jede Phase ihre eigenen Herausforderungen hat. Und die Glaubensväter haben immer wieder gesagt, dass schwere Zeiten geistlich oftmals besonders gute Zeiten sind. Die Bedrohung kann von außen kommen. Noch gefährlicher ist es, wenn die Instabilität von innen die Gemeinde bedroht. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass wir für den zweiten Teil unserer Sommerpredigtreihe Väter und Söhne heute ausgerechnet dieses Tandem Ahas und Hiskia eingeplant hatten. Denn dieses Vater- und Sohnpaar bietet uns ein ganz plastisches Anschauungsbeispiel für die ausgesprochenen Wechselbäder, den Gottes Gemeinde bzw. im Alten Testament Gottes Volk immer wieder ausgesetzt sind. Denn wir wissen ja, dass Israels Weg durch die Geschichte in mancherlei Hinsicht ein Bild für die Gemeinde ist. Wie die Gemeinde bekämpft wird und verhöhnt wird, wie sie gefährdet wird, wie sie aber auch von Gott bewahrt wird und beschützt wird. Und so wollen wir nun heute diesen großen Sprung machen. Verglichen zum letzten Sonntag von Abraham und Isaak springen wir mehr als 1000 Jahre voraus ins 8. Jahrhundert vor Christus. Vater Ahas und Sohn Hiskia gehören zur berühmten Ahnengalerie der Könige Judas, also des Südreichs. Die hatten sich ja lange vorher schon aufgespalten. Und nun ist Folgendes interessant. Im Unterschied zu Abraham und Isaak treten Ahas und Hiskia an keiner Stelle der Bibel gemeinsam auf. Also heute würde man sagen, es gibt keine gemeinsamen Bilder. Wie anders war das bei den Patriarchen gewesen? Die Beschneidung Isaaks durch Abraham. Dann der dramatische Bericht, wie Vater und Sohn diesen Weg zum Berg Moria gehen, in dieser schicksalhaften Stunde. Aber solche gemeinsamen Bilder gibt es von Ahas und Hiskia nicht. Keine gemeinsamen Aktionen. Das heißt, vielleicht mit einer Ausnahme. Diese Ausnahme finden wir in 2. Chronik 28. Da heißt es, Ahas war 20 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre zu Jerusalem. Er tat nicht, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David, also im Gegensatz zu David, 2. Chronik 28 und dann Vers 2, sondern er wandelte in den Wegen der Könige von Israel. Dazu machte er den Baalen gegossene Bilder und opferte im Tal Ben-Hinnom und verbrannte seine Söhne im Feuer nach den gräulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Was für eine grausige Szene. Er lässt seine Söhne durchs Feuer gehen. Das heißt nicht unbedingt, dass sie alle in diesem Feuer umgekommen sein müssen. Das ist brutal. Das war von Gottes Wort gründlich verboten worden. 3. Mose 18 zum Beispiel. Dem Moabitergötzen, dem Moloch, wurden solche Kinderopfer gebracht. Und nun wissen wir nicht, wie konsequent Ahas dieses Ritual durchgezogen hat. Es steht hier auch nicht ausdrücklich, dass alle Söhne in diesen Ritus irgendwie mit einbezogen waren. Aber wenn es eine gemeinsame Szene gibt, dann hier. Wie wird Hiskia das erlebt haben? Und diese Verfehlung von Ahas war kein Einzelfall, sondern sie war typisch für seine Herzenshaltung. Und darum kann man Ahas 16-jährige Regierungszeit überschreiben mit dem Motto: verpasste Chancen und verbrannte Erde. Das ist unser erster Punkt, das ist der Vater. Für den Vater haben wir das Motto: verpasste Chancen und verbrannte Erde. Ahas hatte keine schlechten Startbedingungen gehabt. Sein Vater Jotham bekommt ein recht ordentliches Dienstzeugnis ausgestellt in 2. Chronik 27, Vers 6, also im Kapitel davor. Da heißt es: so wurde Jotham mächtig, denn er wandelte recht vor dem Herrn, seinem Gott. Und in Vers 2, 27, 2 heißt es dann nochmal: und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater Usia getan hatte, nur drang er nicht in den Tempel des Herrn ein. Also es gibt dort den Hinweis auf diesen Großvater, Usia, der war prinzipiell Gott gefolgt, aber er hatte eine durchwachsene Bilanz, weil er doch in einer bestimmten Situation in den Tempel in einer Weise eingedrungen war, wie es von Gott verboten war. Aber er war auch nicht ganz schlecht verglichen mit vielen anderen Königen. Und der Vater von Ahas war sogar richtig gut gewesen. Man könnte sagen, Ahas kam aus keinem schlechten Stall. Was für eine Chance. Und dann die Bekanntschaft mit dem Propheten Jesaja. Darüber können Sie ausführlich in Jesaja 7 lesen. Durch Jesaja kam dieser Ahas Gott sehr nahe. Jesaja schildert selbst mal ein spannendes Beispiel aus der frühen Amtszeit von Ahas. In einer Situation, da wird er unter Druck gesetzt von dem Nordreich. Nordreich und Südreich waren ja schon längst gespalten. Und von den Syrern, die setzen Ahas richtig unter Druck. Die wollen ihn in eine Militärkoalition gegen Assyrien mit reinziehen. Aber Ahas traut dem Frieden nicht. Und als er nicht mitspielt, da versuchen sie gewaltsam, ihn durch eine Marionette zu ersetzen. Wir wollen hinaufziehen nach Juda und es erschrecken und zum König darin machen, den Sohn Tabeal. Daraus ist nichts geworden, aber Ahas hat die Bedrohung gespürt. Er fürchtet um seine Macht, er fürchtet um sein Leben insgeheim. Beginnt er schon, Verhandlungen mit Assyrien zu führen. Also er will sich dann doch lieber in eine Koalition mit der Großmacht flüchten. Und da schickt Gott ihm den Propheten Jesaja mit einer dringenden Warnung. Jesaja sagt im Auftrag Gottes: Ahas, lass dich nicht auf fragwürdige Koalitionen ein. Verbünde dich nicht mit Leuten, die letztlich andere Ziele haben. Gott wird dir helfen. Sie werden dich nicht unterkriegen, deine Söhne. Und Jesaja überbringt ihm eine richtig gute Botschaft. In Jesaja 7,3 heißt es: der Herr sprach zu Jesaja: geh hinaus, Ahas, entgegen, du und dein Sohn Schearja Schuf an das Ende der Wasserleitung, und sprich zu ihm: hüte dich und bleibe still, fürchte dich nicht, dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden Brandscheiten, also den Königen von Syrien und dem Nordreich. Sie werden dir nichts anhaben können. Na, jetzt haben wir mal Vater und Sohn zusammen, nämlich Jesaja bringt seinen kleinen Sohn mit. Diesem kleinen Sohn hat er im Auftrag dem Gottes, der vorher diesen Namen gegeben, Schearja Schuf, also ein Rest wird wieder umkehren. Ein Überrest wird umkehren. Dieses Söhnchen von Jesaja verkörperte gewissermaßen Gottes Zusage, dass er sein Volk nicht im Stich lassen würde. Und wahrscheinlich hat deshalb Jesaja ihn mitgebracht. Guck doch hier, mein Filius, Ahas. Gott steht zu seinen Zusagen. Und deine beiden Gegner sind nur noch Brandscheite. Von ihnen droht keine Gefahr. Und so war es auch. 2 Jahre später sind beide gestorben. Und genau das hatte ihm Jesaja angekündigt. Er hat gesagt: also die reißen nicht mehr viel. Ihr Plan wird nicht aufgehen, ja? Ihre Uhr läuft ab. Vor denen musst du nun wahrlich keine Angst haben. Und übrigens, Ahas, in 65 Jahren ist mit dem Nordreich ohnehin Schluss. Das hat keine Zukunft. So steht es im Vers 8b in Jesaja 7. In 65 Jahren soll es mit Ephraim, anderer Name fürs Nordreich, aus sein, dass sie nicht mehr ein Volk sein. Und so kam es. 670 vor Christus ist das Nordreich so gut wie aufgelöst und in ihrem Staatsgebiet werden zunehmend Ausländer angesiedelt. Also, Jesaja hat eine klare Botschaft für Ahas. Er sagt: Ahas, pass auf, es lohnt sich nicht, sich auf menschliche Koalitionen zu verlassen. Es lohnt sich im Letzten nur, sich auf Gott zu verlassen. Er ist allmächtig, er ist immer treu. Und dann kommt dieser berühmte Spruch, Jesaja 7, Vers 9: glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das heißt, vertraut ihr nicht auf den Stärksten, nämlich den allmächtigen Gott, dann sind eure Tage sowieso gezählt. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Setzt eure Hoffnung nicht auf Menschen, setzt eure Hoffnung auf Gott. Was für eine Chance bekommt Ahas hier von Gott? Und dann setzt Jesaja sogar noch einen drauf. Muss man sich mal vorstellen. Gott in seiner Barmherzigkeit bietet dem König noch eine besondere und eine seltene Glaubensstärkung an. Der Herr redete abermals zu Ahas und sprach, fordere dir ein Zeichen vom Herrn. Jesaja 7, Vers 11. Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Überlegen Sie mal. Normalerweise sagt die Bibel, wir sollen keine Zeichen fordern. Und das ist eine der ganz wenigen Ausnahmen, wo Gott jemanden sogar dazu ermutigt, ein äußeres Zeichen zu fordern, und der kann sich sogar noch aussuchen, was für ein Zeichen das sein soll. Gott wirbt um das Vertrauen dieses Königs. Merken Sie, wie viele Chancen der kriegt. Gott will ihm zeigen, du, ich beschütze dein Volk, ich beschütze dich. Und das Zeichen, wenn es eintrifft, das bestätigt dir nochmal, dass du dich auf meine Zusagen wirklich verlassen kannst. Es wird alles so kommen, wie Jesaja gesagt hat. Du brauchst keine Koalition mit diesen fragwürdigen Assyrern. Du brauchst keine Koalition mit irgendwelchen esoterischen Heilmethoden. Du brauchst keine Koalition mit Dingen, die Gottes Wahrheit kompromittieren. Du brauchst es nicht, du kannst dich auf Gott verlassen. Und wie reagiert Ahas in dieser Situation? Jesaja 7, 12. Aber Ahas sprach, ich will's nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Wissen Sie, das ist pure Heuchelei. Wenn Gott es ihm doch anbietet. Das ist genauso, als wenn jemand Ihnen was zu essen anbietet und Sie sagen, ich will ja nicht betteln. Ja? Muss ja auch nicht betteln, wenn man dir was anbietet. Pure Ausrede. Und in Wirklichkeit hat Jesaja schon die Verhandlungen mit Assyrien wahrscheinlich begonnen. Und das scheint ihm dann doch sicherer zu sein als der lebendige Gott. Verpasste Chancen, verpasste Chancen. Und wissen Sie, das ist immer so. Wer Gottes Hilfe bewusst wegstößt, der verstrickt sich immer mehr in menschliche Abhängigkeiten. Und das ist mit Händen zu greifen, hier bei Ahas, wie es dann weitergeht. 2. Chronik 28, 2, er macht den Baalen gegossene Bilder. Also er wird jetzt zum Götzenarchitekten. Er lässt die Söhne durchs Feuer gehen. Er beteiligt sich, 28, 4, eigenhändig am Opferkult für diese Götzen. Und er opferte und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Seit Salomo, das müssen Sie sich klar machen, seit Salomo ist Ahas der erste König aus dem Süden, von dem gesagt wird, dass er aktiv auf den Höhen opfert. Das war von Gott verboten. Gott wollte nicht, dass an jeder Ecke eine Säule steht, selbst wenn das Altäre gewesen wären, auf dem die Gott hätten opfern wollen. Aber er hat gesagt, die Gefahr ist viel zu groß, dass sich das mit irgendwelchen trüben Kulten verbindet. Und Ahas ist derjenige, von dem als Ersten nach langer Zeit wieder gesagt wird, dass er als König selber Hand angelegt hat bei diesen Opfern. Er hat es nicht nur zugelassen, er hat Hand angelegt. Und dann als Konsequenz schickt Gott militärischen Druck, um den König aufzurütteln. Tja, und was macht er dann? 28, 16, er biedert sich ganz schamlos wieder den Assyrern an. Zu derselben Zeit sandte der König Ahas zu dem König von Assur, dass er ihm helfe. Aber natürlich gibt es die assyrische Hilfe nicht zum Nulltarif. Es gibt nichts zum Nulltarif in der Politik. Und was macht er? Um sich bei den Assyrern einzukaufen, verhökert er das Tafelsilber. 28, 21. Denn obwohl Ahas das Haus des Herrn und das Haus des Königs, also den Tempel und den Palast und die Häuser der Oberen plünderte und es dem König von Assur gab. Der hat also alles, was irgendwie, hätte bei uns nicht viel finden können, was irgendwie wertvoll war und umzusetzen war gewissermaßen, hat er abgenommen und gesagt, komm, nimm es. Und schauen Sie mal, es hilft nichts. Hier steht am Ende, es half ihm aber auch nicht. Und er macht noch weiter, immer weiter. Er verunstaltet den Tempel. Das hatte vor ihm so noch keiner gewagt. Er hat bei einer Reise nach Damaskus einen Götzenaltar entdeckt, der ihn besonders beeindruckte. 2. Könige 16. Und so einen hat er dann bauen lassen. Ja, und nun war natürlich der echte Altar des wahren Gottes im Wege. Und was hat er mit dem gemacht? 2. Könige 16, ab Vers 14. Tja, aber den kupfernen Altar, der vor dem Herrn stand, den tat er weg, damit er nicht stehe zwischen dem Altar und dem Hause des Herrn. Sondern er setzte ihn an die Seite des neuen Altars gegen Norden. So, das, er hat den Götzenaltar ins Zentrum gestellt, er hat den Altar von Gott nicht ganz rausgeschmissen, sondern hier ganz in die Ecke gepackt, damit er nicht stören würde. Es ist unfassbar, was da alles gelaufen ist. Dabei hatte Jesaja ihn noch so aufgerüttelt. So viele verpasste Chancen. Die Chancen durch seine relativ fromme Familie. Die Chancen durch diesen herausragenden Propheten. Und Gott ruft ihn immer noch weiter. Er ruft ihn dann durch so eine überraschende Bewahrung. Also Ahas hat ja sein ganzes Heer auch wirklich ins Verderben geführt. Im Grunde genommen bei einer Schlacht hat er auf einen Schlag 200.000 Mann verloren an Nordisrael. Die kamen dort in nordisraelische Gefangenschaft. Das war ein Desaster für ihn. Aber da hat Gott wieder eingegriffen. Gott hat was Unerwartetes getan. Gott hat das Gewissen der Nordisraeliten geweckt durch einen anderen Propheten. Und er hat gesagt, Leute, ihr könnt nicht Gottes Segen erwarten, wenn ihr eure Brüder, denn irgendwie sind die ja doch noch eure Brüder, die Israeliten im Süden, wenn ihr meint, die versklaven zu können, lasst sie frei. Und so ist es gekommen. Und dann kamen die wieder zurück. Das war wie ein Wunder. Die jüdischen Halbbrüder schickten sie wohlbehalten in den Süden zurück. Damit hätte man nie und nimmer rechnen können. Überraschende Bewahrung. Und das ist ein ganz starkes Zeichen für Ahas. Gott hat unendlich viele Mittel. Gott hat unendlich viele Wege, um seine Leute zu beschützen. Und wie reagiert Ahas darauf? Lässt er einen Dankgottesdienst feiern? Fehlanzeige. Der unmittelbar nächste Vers zeigt, was in seinem Herzen ist. 2. Chronik 28, Vers 16. Zu derselben Zeit sandte der König Ahas zu dem König von Assur, dass er ihm helfe. Also obwohl er Gottes Schutz so besonders dramatisch erfahren hatte, bleibt er bei seiner Koalitionspolitik. So viele Chancen. Und eine letzte ist für unser Thema besonders interessant. Die Chance durch die Familie, die Chance durch den Propheten, die Chance durch diese besondere Bewahrung. Ja, und zuletzt ruft ihn Gott durch den eigenen Sohn. Hier berühren sich plötzlich die Lebenslinien von Vater und Sohn. Wie kann das sein? Wir hatten doch gesagt, es gibt keine gemeinsamen Bilder. Achten Sie bitte mal auf Folgendes. Als Hiskia nach dem Tod des Ahas die Macht von seinem Vater übernimmt, da zeichnet er sich schon in den ersten Wochen durch ein besonderes Merkmal aus. Durch ein besonderes Merkmal seiner Herrschaft. Und wissen Sie, was das ist? Das wird viermal erwähnt in Kapitel 29. 2. Chronik 29, Vers 3. Er wird gerade König. Da heißt es, er tat auf die Türen am Hause des Herrn im ersten Monat des ersten Jahres und besserte sie aus. Sofort. Und dann 29,17. Mit der Weihe des Tempels aber fingen sie an am ersten Tage des ersten Monats. Und dann 29,20. Da werden die Opfer gebracht. Und da heißt es, da machte sich der König Hiskia früh auf und versammelte die Oberen. Und schließlich Kapitel 29, Vers 36. Nachdem sie diesen Gottesdienst gefeiert haben, heißt es hier, und Hiskia freute sich mit samt allem Volk über das, was Gott dem Volke bereitet hat, denn es war unvermutet schnell gekommen. Das ist die Linie, die sich durchzieht. Hiskia hat es unheimlich eilig. Hiskia wartet keinen Tag länger als nötig mit diesen geistlichen Veränderungen. Hiskia macht sich sofort an die Arbeit. Hiskia kann gar nicht schnell genug damit anfangen. Endlich alles wieder zu tun, dass endlich Gott wieder geehrt wird und endlich diese Beleidigung seiner Ehre abgestellt wird. Dass die Sünde und dass die sündigen Strukturen, für die sein Vater verantwortlich war und damit auch seine Familie, dass diese sündigen Strukturen endlich beseitigt wurden. Und wissen Sie, was Sie daran sehen? Daran sehen Sie, dass Hiskia geistlich bestens vorbereitet war für sein Amt, bestens vorbereitet. Wir wissen nicht warum. Wir wissen nicht, wer ihn da angeleitet hatte. Der Vater kann es nicht gewesen sein. Und bei Hiskia ist es so, dass der nicht erst allmählich mal 100 Tage im Amt gebraucht hat, um durchzublicken, was hier nun alles im Argen liege, sondern er hat sofort angefangen. Auf der Stelle. Das dämmerte ihm nicht erst häppchenweise, sondern man hat den Eindruck, wenn man dieses 29. Kapitel liest, er ist wie von Fesseln befreit und er legt los mit ganzer Kraft. Zu dem Zeitpunkt war er immerhin schon 25 Jahre alt. Und wissen Sie, deswegen bin ich sicher, dass Hiskia auch schon in den letzten Amtsjahren seines Vaters diesen gewarnt hat. Bin ich sicher. Hiskia war mutig. Hiskia hat nicht gekuscht, wenn es um die wichtigen Dinge ging, wenn es um die Überzeugung ging. Er hat ihn garantiert gewarnt. Der saß ja gewissermaßen auf der Kante seines Stuhls. Er wird gesagt haben, Vater, bringe nicht dich und unser ganzes Volk und unsere Familie endgültig ins Unglück. Gott wird dich zur Rechenschaft ziehen. Du wirst nicht damit durchkommen. Bitte, kehr um. Werde dem allmächtigen Gott gehorsam. Rette auch dich. Du wirst verloren gehen, wenn du so Gott mit deinem frechen, selbstsüchtigen Lebensstil ins Gesicht sündigst. Vielleicht war Hiskia sogar die größte Chance für seinen Vater. Manchmal sind Kinder die größte Chance für ihre Eltern. Väter und Söhne, Mütter und Töchter, Söhne und Mütter, Töchter und Väter. Hiskia hat nicht zugeschaut, wie sein Vater alles kaputt machte. Was können Kinder alles ausrichten? Ich erinnere mich an ein Seminar, das ich für Mitarbeiter der KEB in Frankreich und Belgien gehalten habe. Wir haben uns in der Nähe von Lyon getroffen. Und die Mitarbeiter dort haben auch viel aus ihrer praktischen Erfahrung berichtet. Und ich werde nie vergessen, wie diese Mitarbeiterin aus Dijon erzählte von einem 7-jährigen Jungen, der in ihrem Ort zum Bibelclub kam, ganz regelmäßig und treu. Und einige Zeit später brachte er dann noch seine jüngere Schwester mit. Und weil die natürlich etwas entfernt wohnten und nicht so allein kommen konnten, holte die Mitarbeiterin jeden Mittwoch diese beiden Kinder ab. Und so kamen sie ins Gespräch mit der Mutter. Die Mutter war überzeugte Atheistin. Die Mutter hat eine ganz tragische Biografie. Sie war sexuell missbraucht worden von ihrem Vater, im Keller angekettet, mit 13 schwanger geworden, zu einer Abtreibung gezwungen worden. Und sie sagte der Missionarin, es kann keinen Gott geben. Ich habe das nie überwunden. Aber ihre Kinder gingen zum Bibelclub. Und wenn sie nach Hause kamen, dann erzählten sie von dem, was Jesus für uns getan hat und dass er lebt und dass wir zu ihm beten können und dass er auferstanden ist und dass er Kranke geheilt hat. Und die Mutter bemerkte dieses veränderte Verhalten ihrer Kinder. Und sie wurde nachdenklich und dann suchte sie bei einer evangelischen Kirche in der Nachbarschaft Rat bei dem Pastor. Und das ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass man bei einem Pastor immer guten Rat findet. Aber sie traf auf einen bibeltreuen Pastor, was auch in Frankreich nicht so häufig ist. Und was erzählen die da eigentlich meinen Kindern? Und der Pastor erklärte es ihr weiter. Und dann wurde die Mutter selbst Christ. Im Jahr 2000. Sie bekehrte sich zu Jesus. Sie sagt, Jesus, wenn du das Leben meiner Kinder so verwandeln kannst, dann kannst du auch mein Leben verwandeln. Vergib mir meine Schuld, vergib mir mein Leben ohne dich. Aber Herr, du siehst auch, mit welcher kaputten Geschichte ich zu dir komme. Und von da an beteten diese Françoise und ihre Kinder für den Vater. Der Vater war Buddhist. Also das war wirklich eine sehr exklusive Mischung, die diese Familie da präsentierte. Und im Frühjahr 2002 wird der Vater Christ, der bekehrt sich zu Jesus. Und es hatte alles begonnen mit den beiden Kindern. Die Kinder waren die Chance für ihre Eltern geworden. Und Gott hat die Kinder gebraucht, um die Eltern zu rufen. Auch den Ahas hat Gott bestimmt gerufen durch seinen Sohn. Am Ende wurde Ahas durch seinen Stolz zerstört, durch seine blinde Eigenmächtigkeit. Das war schlimm für ihn selbst. Aber er hat viele mit hineingerissen. Er hat sein Volk in den Abgrund geführt. Und er hat seinem Sohn ein zerstörtes, beschmutztes Erbe hinterlassen, ein vergiftetes Erbe, ein soziales, ein ökonomisches, aber vor allem ein geistliches Trümmerfeld. Verpasste Chancen und verbrannte Erde. Das ist seine Bilanz. Und am Ende hat er sich völlig entblößt und das letzte Fünkchen Selbstachtung dahin fahren lassen und nochmal eine letzte Anbiederung an die Großmacht versucht und es hat alles nichts geholfen. Und um dem Fass die Krone aufzusetzen, hat er dann die Türen des Tempels verrammelt und immer mehr Götzenaltäre im Lande verteilt. Er wurde wie zu einem Rasenden, der die Schraube der Gottlosigkeit immer enger anzog. Und dann heißt es in 2. Chronik 28, 22, dazu versündigte er sich in seiner Not noch mehr am Herrn. Er kam in die Not, er bemerkte seine Abhängigkeit, er fand keinen Ausweg mehr und anstatt sich in die rettenden Arme Gottes zu flüchten, hat er sich immer tiefer in seine Schuld verrannt. Und jetzt der Sohn. Was soll der Nachfolger da noch versuchen? Bei welchem Strohhalm soll der denn noch anpacken? Verstehen Sie? Es ist wirklich verpasste Chancen und verbrannte Erde. Es ist nichts übrig geblieben, wo man anknüpfen könnte. Was will man mit diesem vergifteten Erbe anderes anfangen, als es auszuschlagen? Die Regierungszeit von Ahas, 16 lange Jahre, das ist nur, damit Sie sich's vorstellen können, so ziemlich genau jene Regierungszeit, mit der auch die jetzige Kanzlerin abtreten wird, 16 lange Jahre. Diese Regierungszeit von Ahas war ein Verbrechen an der nächsten Generation. Es war eine endlose Anzahl, nicht nur von Baustellen, sondern eine endlose Anzahl von Trümmerwüsten, die er hinterlassen hat. Und man fragt sich, was will der 25-jährige Hiskia da noch ausrichten? Und dann gehen wir zu 2. Könige 18. Und da hören Sie mal, wie sein Anfang berichtet wird. Wir haben das in der Lesung vorhin schon gehört. Im dritten Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, also Norden, parallel dazu, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Zecharias. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Also nicht wie sein leiblicher Vater, aber wie sein Vorvorfahre David, der große König David. Plötzlich ist es, als ob der gute alte König David wieder regiert in der Person des Hiskia. Unvorstellbar. Und plötzlich ist die ganze Situation, und das ist so schön, in ein völlig neues Licht getaucht. Und er zieht wirklich durch, ganz anders als etwa einer seiner Vorvorgänger Amazia. Der war auch nicht so schlecht, aber von Amazia heißt es in 2. Könige 14, Vers 3, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, doch nicht wie sein Vater David, sondern wie sein Vater Joasch tat er. Also nicht ganz so wie David. Und von Hiskia heißt es jetzt im Brustton der Überzeugung, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Und wir haben ja schon gesehen, dass er sich von Anfang an mit voller Kraft in diese Schlacht hineinwirft. Und wissen Sie, Gott schenkt es dem jungen Mann, ist ja auch nicht selbstverständlich, dass der Resonanz findet. Von wegen verlorene Generation, Lost Generation. Nein. Es werden plötzlich viele im Volk erfasst. Wir haben das doch schon gehört, 2. Chronik 29, Vers 36, wo festgehalten wird, Hiskia freute sich samt allem Volk über das, was Gott dem Volke bereitet hat. Also sie haben mitgezogen. Vielleicht waren manche Mitläufer, aber es haben viele offensichtlich ehrlich mitgezogen. Die enge Auswahl der Mitarbeiter, aber auch eine große Anzahl des sonstigen Volkes, die lassen sich von seinem Tempo richtig anstecken. Ja, die bremsen nicht seinen Überschwang. Die sagen nicht, naja, okay, da muss ich die Hörner auch noch ein bisschen abstoßen, 25, der wird auch noch die Realität kennenlernen. Nein, das sagen sie nicht. Sie merken, dass Gott wirkt durch diesen Mann. Und sie merken, es geht voran. Und sie lassen sich in diesen heilsamen Sog mit hineinnehmen. Und Hiskia zieht wirklich durch. Es gibt dieses schöne Lied von Theo Lehmann, ganz gern gleich, ganz gern gleich. Das ist seine Devise. Und schauen Sie mal hin, 2. Könige 18, Vers 4, da können Sie noch diese Atemlosigkeit erkennen, mit der er durchgreift. Vers 4, 2. Könige 18, Vers 4, er entfernte die Höhen und zerbrach die Steinmale und hieb das Bild der Aschera um, also eine Götzenstatue, und zerschlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatte ihr Israel geräuchert und man nannte sie Nehushtan, ein ganz komischer Name. Also er beseitigt die Steinmale, die Aschera-Bilder und das ist mutig. Er greift die Tradition an. Er zertrümmert diese eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, wahrscheinlich um 1400 vor Christus. Also lag mehr als 600 Jahre zurück und viele werden gedacht haben, wie pietätlos, unsere schöne Schlange von Mose, wie kann er das wagen? Wie kann er so pietätlos mit der Tradition umgehen? Diese Schlange, die hört auf diesen lieblichen Namen Nehushta, das heißt hebräisch so viel wie die Eherne, das war mal ein Symbol der Gnade gewesen. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat. Ne? Gott hatte gesagt, guckt auf diese Schlange und dann werdet ihr gerettet, aber nicht, weil die Schlange euch rettet, sondern weil ich dem, der meine Vergebung sucht, sie auch schenke. So, und was war aus diesem Symbol der Gnade geworden? Ein Talisman. Eine Art Fetisch, ein Götze, die man huldigte, ein abergläubischer Kult. Kennen wir das nicht? So wie manche später das Kreuz wie ein Talisman benutzt haben, mit dem sie Beschwörungen durchführen oder wie eine Art Zauberstab missbraucht. Und deswegen zerstört er diese Schlange. Das war mutig. Und er reformiert den Gottesdienst. Schauen Sie, das Erste, was er mal macht, 2. Chronik 29, Vers 3, er bricht die Türen des Tempels auf. Entweder Luft rein und Licht rein in den Tempel und dann Menschen rein in den Tempel. Und dann setzt er die Priester und Leviten wieder ein. Er sagt, die Mitarbeiter, kommt jetzt, Leute. Er ließ die Priester und Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz im Osten und sprach, hört mir zu, ihr Leviten, heiligt euch nun, damit ihr weiht das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter und tut den Unrat heraus, schmeißt mal die ganzen Götzenbilder endlich weg und betet für euch selbst und macht euch klar, dass das ein wichtiger Dienst ist, den ihr dort für Gott tun könnt. Ihr müsst mit ganzem Herzen dabei sein. Und so kommt eine Veränderung nach der anderen. Und dann ermutigt er seine Mitarbeiter, sich ebenfalls ganz reinzuhängen. Und interessanterweise, das lese ich jetzt nicht im Einzelnen vor, machen die Leviten sehr viel schneller gleich mit als die Priester. Später in einer bestimmten gottesdienstlichen Situation müssen ein paar von den Leviten ein paar Dienste von den Priestern mit übernehmen, weil die Priester, einige von denen es ziemlich langsam haben angehen lassen, sich vorzubereiten auf diesen Dienst, Gott zur Verfügung zu stehen. Ihr Lieben, es geht einem das Herz auf, wenn man das liest. Und lasst uns schon mal das Motto für die Regierungszeit von Hiskia formulieren. Wir haben ja heute nur diese beiden Punkte. Ahas war verpasste Chancen, verbrannte Erde. Und für Hiskia können wir sagen, Erweckung aus dem Nichts. Erweckung aus dem Nichts. Wir wissen nicht mal, durch wen Gott den Hiskia angesprochen hat. Ob der Jesaja da eine besondere Verantwortung gesehen hat. Wir wissen es einfach nicht. Aber wissen Sie, Hiskia lehrt uns eine entscheidende Wahrheit über das Verhältnis der Generationen. Und die heißt, Gott kann in jeder Generation wieder neu mit uns anfangen. In jeder Generation. Mir sagte jemand vor einiger Zeit, ach, ich hätte so gerne einen Vater, der mir sinngemäß geistlich vorangegangen wäre. Und ich habe ihm gesagt, du kannst wieder so ein Vater werden. Wie bei Hiskia. In jeder Situation, auch wenn wir noch so schwierige Bedingungen vorfinden, oder man kann es auch anders ausdrücken, Erweckung braucht keine Voraussetzung. Erweckung braucht keine Tradition nach dem Motto, wir sind hier im Erweckungsgebiet, da werden wir mal schnell eine Erweckung bekommen. Wäre ja für uns nicht so schön, weil das nie ein Erweckungsgebiet war. Nein, aber es braucht keine Tradition, sondern wenn Gott das will, dann kann er Erweckung, das sehen wir hier, aus heiterem Himmel schenken, unter allen Bedingungen, in jeder düsteren Lage. Was heißt Erweckung? Erweckung heißt, dass innerhalb kurzer Zeit viele Menschen durch Gottes Eingreifen verändert werden. Das heißt Erweckung. Das kann sein, dass es um eine qualitative Veränderung geht, dass Gläubige erkennbar im Glauben wachsen. Es kann eine quantitative Erweckung sein, dass viele dazukommen zum lebendigen Glauben. Und ich meine, bei Hiskia hätte doch kein kritischer Beobachter damit gerechnet. Ja, es war doch Endzeit für Israel. Es ging doch alles den Bach runter. Drumherum alles dunkel. Die Landsleute im Norden, irgendwann dann wurden sie nach Assyrien deportiert. Der eigene Vater, ein totales Versagen. Aber Hiskia lässt sich nicht entmutigen. Und wissen Sie, so wird Hiskia für unsere Generation zu einer starken Verheißung, zu einer Ermutigung. Wenn Sie hier mitbekommen, wie der einen Stein nach dem anderen umdreht, wie er einen Missstand nach dem anderen versucht wieder zu heilen, dann wird eine Sehnsucht hier erkennbar, eine Leidenschaft, die wir uns vom Herrn erbitten wollen. Diese Leidenschaft, die in diesem Lied von Walter Börner zum Ausdruck kam, das wir eben gesungen haben. Diese Leidenschaft, Herr, lass deine Fahnen wehen, einmal noch in unserem Land. Hilf uns wahrhaft auferstehen durch dein Wort und deine Hand. Alles, was wir selber wollen, ist verbannt zu schnellem Tod. Christus, deine Hände sollen retten uns aus tiefster Not. Und wie es dann in der dritten Strophe heißt, Lob sei dir auch unter Tränen, Lob sei dir, der dennoch liebt. Stille unseres Herzens sehnen und erfreue, was noch betrübt. Lass dein Kreuz doch leuchtend stehen mitten in der wirren Welt. Mitten in der wirren Welt von Corona und Zerstörung der Familie und Gottlosigkeit und Religionsvermischung. Lass dein Kreuz doch stehen mitten in der wirren Welt. Siegend lass dein Banner wehen, Christus, Heiland, Herr und Held. Diese Sehnsucht hatte Hiskia. Wie viele Fahnen haben über unserem Land geweht und wehen noch heute über unserem Land? Auch die Regenbogenfahne. Und Hiskia betet dafür. Und wir wollen dafür beten, dass die Fahne des Evangeliums über diesem Land weht. Nicht die Fahne irgendwelcher politischen Machtbestrebungen. Kennst du diese Sehnsucht? Natürlich sagt die Bibel sehr deutlich, dass auf der Zielgerade der Geschichte wir nicht mehr mit einer weltweiten globalen Erweckung rechnen sollten. Das stimmt auch und dass viele Dinge sich negativ zuspitzen. Aber es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass es einzelne Aufbrüche gibt, auch in einzelnen Ländern. Mein Freund Wolfgang Bühne ist oft unterwegs in China. Er unterstützt dort eine missionarische Bücherarbeit. Und er hat das neulich geschrieben in einem Buch über Hiskia. Da sagt er ein aktuelles Beispiel dafür, dass Gott doch auch heute noch unvorhersehbare Erweckung schenken kann, können wir in China beobachten, wo wir aus unserer Sicht wohl die zurzeit größte Erweckung beobachten können. Er schrieb das vor wenigen Jahren. Die allerdings ohne großes Getöse stattfindet und die von den Christen in China selbst kaum wahrgenommen wird, weil sie die geistlichen Entwicklungen in ihrem großen Land meist nur in ihrer unmittelbaren Umgebung feststellen können, da es ja keine christlichen Zeitungen gibt. Jetzt über Internet und so weiter wird manches leichter. Verstehen Sie, Gott kann das schenken, jederzeit. Und Hiskia ist ein Lichtblick für uns. Es wird nicht berichtet, wodurch das von ihm bewirkt wurde. Wir lesen nichts von einer herausragenden Begabung oder von einem besonderen rhetorischen Talent, das er möglicherweise hatte. Vielleicht hatte er das, aber das war nicht entscheidend. Was hat Hiskia gemacht? Er hat die Verantwortung übernommen, die ihm in dieser Situation möglich war. Das hat er gemacht. Und das wird hier so ganz nüchtern berichtet. 2. Könige 18, Vers 5. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels. Das war's. 2. Könige 18, 5. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Verstehen Sie? Er hing dem Herrn an. Das wird in 1. Mose 2 von Adam gesagt, wie der Eva anhing. Er ließ nicht von ihm ab. Er sagte, Herr, du musst uns helfen. Wir wollen nicht locker lassen. Wir weinen um unser Land. Aber wir bitten dich, dass dein Name wieder geehrt wird. Und deshalb befolgte er die Gebote. Er befolgte die Gebote nicht, weil er einfach eine Regel abgearbeitet hat mit Strichliste. Sondern er verfolgte die, weil er an dem Herrn hing, weil er ihn liebte. Und was immer noch sonst von Hiskia zu sagen ist, der hat auch Fehler gemacht in seiner Amtszeit. Aber hier liegt der Schlüssel. Er hatte dieses kindliche Vertrauen, er hing dem Herrn an. Und es zeigte sich, dass seine Eltern einen guten Namen gewählt haben. Hiskia, da kann man sagen, Nomen est Omen. Also der Name ist das Vorzeichen, denn Hiskia heißt, der Herr ist meine Stärke. Und das hat er gelebt. Der Herr ist meine Stärke, darauf will ich mich verlassen. Was hältst du für deine Stärke? Begreifst du deine Abhängigkeit? Wir sind so abhängig, wenn es um die Zukunft der Gemeinde Jesu geht. Wir sind so abhängig von Jesus, wenn es um die Zukunft der nächsten Generation geht, die Zukunft der Kinder und der Kindeskinder. Wir sind so abhängig. Und darum lasst uns auch als Gemeinde den Herrn bitten, dass er uns diese Sehnsucht nach Erweckung schenkt. Ich denke oft an einen alten Glaubensbruder aus Bremen, der ist schon längst beim Herrn. Der hat sich dort jahrzehntelang für die Ausbreitung des Evangeliums eingesetzt, für die Gründung von christlichen Schulen und anderes. Und er hat uns mal gesagt, was sie so getrieben hat. Er hat gesagt, wir haben geweint um diese Stadt. Wir haben geweint um diese Stadt. Hast du schon einmal um diese Stadt geweint? Was für ein Kontrast zwischen dem Vater-Sohn-Paar von letzter Woche und heute. Abraham und Isaak, die beiden, die gemeinsam vom Berg Moria zurückkommen. Abraham und Isaak, die wissen, uns ist das Leben nochmal neu geschenkt, die gemeinsam diesem lebendigen Gott dienen. Oh, es liegt ein großer Segen darauf, wenn die Generationen, sei es in der Familie und die Generationen in der Gemeinde, wenn wir gemeinsam dem Herrn dienen. So ein großer Segen. Psalm 148 sagt, Alte mit den Jungen sollen loben den Namen des Herrn. Darauf liegt eine besondere Verheißung und ein besonderer Segen. Und wir sind so dankbar hier in unserer Gemeinde auch, dass wir eine so enge gemeinsame Jesus-Nachfolge der verschiedensten Generationen haben. Das ist uns allen wichtig. Das ist den Alten genauso wichtig wie den Jungen. Und dann das Kontrastpaar zu Abraham und Isaak, Ahas und Hiskia. Geschiedene Generationen. Und warum waren die geschieden? Das müssen wir am Ende uns nochmal klar machen. Sie waren nicht geschieden, weil sie sich menschlich zerstritten hatten. Sie waren nicht geschieden, weil sie Ärger um ein Erbe hatten. Sie waren auch nicht geschieden deswegen, weil sie gegensätzlicher politischer Meinung waren. sondern sie waren geschieden, weil sie an dem wichtigsten Punkt getrennt waren, den es in eines jeden einzelnen Menschen Leben gibt. Und das ist mein persönliches Verhältnis zu dem einen, der mir mein Leben geschenkt hat. Hast du Frieden mit Gott? Das ist die entscheidende Frage. Das ist der sensibelste Punkt unserer persönlichen Existenz, aber darum auch der sensibelste Punkt unserer Beziehung. Können wir gemeinsam Jesus dienen und ihm nachfolgen? Und da waren sie getrennt. Und dann lesen wir, was am Ende für Ahas galt. 2. Chronik 28, Vers 1. Er tat nicht, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Und Vers 25, er reizte den Herrn, den Gott seiner Väter. Sein ganzes Leben war eine einzige Provokation des Heiligen Gottes, die konnte er sich nicht leisten. Und Jesaja hat ihm dann das Urteil gesagt, er hat gesagt, glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Wenn du nicht mit diesem Gott Frieden machst, du brauchst seinen Frieden, er braucht nicht deinen Frieden, aber du brauchst seinen Frieden, du brauchst seine Vergebung. Und für uns ist das heute von Gott nochmal zugespitzter auf diese eine Person, Jesus Christus, die er an dieses Kreuz für uns geschickt hat, wo Jesus die Strafe getragen hat, die wir für unsere Schuld verdient gehabt hätten. Und nun sagt Gott, jetzt ist dieser eine Punkt, dieses Kreuz, an dem mein Sohn für dich starb und dieser Ort, wo er dann nach nicht mal 48 Stunden von den Toten auferstand und wo endgültig klar wurde, er ist der Herr, er hat die Macht zur Vergebung, er hat die Macht von den Toten zu erwecken. Ihn brauchst du als den, der dich als Einziger von deiner Schuld retten kann. Auf ihn ist jetzt alles konzentriert. Er ist jetzt die sensibelste Stelle unseres Lebens. Glaubst du ihm? Und dann im Gegensatz zu Ahas, dieser Hiskia. Ich lese das so gern nochmal vor, von dem gesagt wird in 2. Könige 18, Vers 5, er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels. Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab. Und die Antwort Gottes heißt, und der Herr war mit ihm, und alles, was er sich vornahm, gelang ihm. Der war mit ihm. Nochmal zum Schluss. An der wichtigsten Stelle waren sie getrennt, Ahas und Hiskia. Und ihr Lieben, daraus müssen wir einen ganz wichtigen Schluss für unsere familiären Beziehungen ableiten. Die wichtigste Stelle unserer Beziehung zueinander ist unsere Beziehung zum Herrn. Und darum, Väter und Mütter, betet für eure Kinder. Betet für eure Kinder, dass eure Kinder Jesus lieben und zum Vertrauen zu ihm kommen. Und Söhne und Töchter, betet für eure Eltern. Betet für eure Eltern, wenn sie noch nicht gläubig sind, dass sie sich bekehren, dass sie erkennen, wie sehr sie Jesus brauchen. Und wenn ihr gemeinsam diesem Herrn glaubt, betet dafür, dass ihr ihm umso bewusster auch gemeinsam nachfolgen könnt, dass ihr zusammen beten könnt. Und wenn du einen Menschen zum Heiraten suchst, die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass er an Jesus glaubt. Das ist der sensibelste Punkt unserer Beziehung zueinander. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass ihr gemeinsam ihm dienen und ihm nachfolgen könnt. Dass ihr zu ihm beten könnt. Und wenn du schon verheiratet bist und wenn dein Ehepartner noch nicht an Jesus glauben sollte, dann bete geduldig für ihn und sei so liebevoll wie irgend möglich zu ihm, dass er weiß, du liebst ihn um seiner selbst willen. Und lass ihn merken an deinem Leben, was Jesus dir bedeutet. Und dass es kein größeres Glück dient, als ihm zu dienen. Und das Schöne ist, dass die Bibel sagt, dass Gott auch zwischen den Generationen Heilung schenken kann. An vielen Stellen wird es angedeutet und im letzten Buch der Bibel, im letzten Kapitel des Alten Testaments, wird berichtet, dass am Ende, wenn der Messias wiederkommen wird, um sein Reich aufzurichten, dass Gott nochmal einen Propheten, so wie Elia, vorab schicken wird, und um die Leute vorzubereiten. Und wissen Sie, was von dem gesagt wird? Malachi 3, Vers 24, der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne bekehren zu ihren Vätern. Wenn Gott eingreift, dann will er das schenken. Dann will er diese besonderen Verbindungen und Beziehungen heil machen. Das Herz der Mütter bekehren zu ihren Töchtern und der Töchter zu ihren Müttern. Das will er schenken. Und ein letztes zeigt diese tragische Vater- und Sohn-Geschichte auch. Es zeigt uns, wie groß die Verantwortung eines jeden Einzelnen für sein Verhältnis zu Gott ist. Hiskia konnte sich nicht damit herausreden und hat er glücklicherweise auch nicht versucht, zu sagen, naja, mein Vater war mir kein gutes Vorbild, Also darf Gott sich nicht darüber beklagen, wenn ich auch nicht an ihn glaube. Ja, hier sehen wir nochmal, wie stark die Verantwortung jedes Einzelnen ganz persönlich ist in seiner Stellung vor seinem Schöpfer. Und deshalb hat der Prophet Hesekiel diesen Faden etwa 100 Jahre nach Hiskia wieder aufgenommen und hat uns das nochmal richtig ins Herz geschrieben in diesem 18. Kapitel. Was habt ihr unter euch im Lande Israels für ein Sprichwort? Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne stumpf davon geworden. Also nach dem Motto, die Väter haben es verbockt und die Kinder kommen dann jetzt auch nicht mehr aus dieser Falle raus. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, dieses Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Denn siehe, alle Menschen gehören mir. Das heißt, alle stehen in einer unmittelbaren Verantwortungsbeziehung vor mir. Die Väter gehören mir so gut wie die Söhne. Und jeder, der sündigt, soll sterben. Denn nur wer sündigt, soll sterben. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters. Und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes. Sondern die Gerechtigkeit des Gerechten soll ihm allein zugutekommen. Und die Ungerechtigkeit des Ungerechten soll auf ihm allein liegen. Und wir wissen, dass wir gerecht werden und dass ein gerechtes Leben allein daraus folgt, dass wir die Vergebung geschenkt bekommen. Das können wir nicht selber machen. Und dann fügt Gott nochmal hinzu in Hesekiel 18,23, meinst du denn, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Ich habe keinen Gefallen am Tod des Sterbenden, spricht Gott der Herr, darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Du stehst ganz allein vor deinem Gott. Danke ihm, wenn er dir eine Familiengeschichte als Segensgeschichte gegeben hat, wenn vor dir Generationen für dich gebetet haben und die ein Vorbild dafür waren, was es heißt, mit Jesus zu leben. Aber wisse immer, Jesus behaftet dich nicht auf deine Familiengeschichte, sondern er fragt dich nach deinem persönlichen Vertrauen. Und dann will er mit deinem Leben eine neue Geschichte schreiben, wie bei Hiskia. Eine neue Geschichte zu seiner Ehre. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass wir als Einzelne so vor dir stehen dürfen und dass wir zu dir kommen können ohne Voraussetzungen, ohne Leistung, ohne Tradition, dass du direkt für uns da bist. Und wir danken dir, dass wir nicht verzweifeln müssen über schwierigen Geschichten und über lähmenden Bürden und Erblasten, sondern du kannst in jedes Leben, in jede Situation souverän eingreifen. Wir danken dir, dass du das bei Hiskia getan hast. Und wir danken dir, dass er zu einem Segen wurde für viele andere, für sein ganzes Volk. Und Herr, wir bitten dich auch für uns, lass uns auch ein solcher Segen sein. Und gib, dass wir auch in unseren Beziehungen, in unseren Familien und in unserer Gemeinde, dass all diese Beziehungen von dir gestärkt werden, geheilt werden und immer wieder gereinigt werden, Herr. Danke, dass wir so zu dir kommen dürfen, Herr. Und dass wir für unsere Situation, für unser Jahrhundert hoffen dürfen, für unser Land, für unsere Stadt Hannover, für unser Umfeld, in das du uns hineingestellt hast, Herr. Schenke, dass Menschen dich finden und dass auch deine Ehre dort immer mehr gelobt und gerühmt wird. Du lieber guter Herr. Amen. Lassen Sie uns das nächste Lied.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.